Ich habe mich heute Morgen gefreut an diesem herrlichen Sonntag. Und es ist ein besonderer Tag, weil uns Gottes Nähe auch heute wieder zugesagt ist. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Bevor wir mit unserem Gottesdienst beginnen, wollte ich Sie gerne teilhaben lassen an einer Freizeit, die wir in den letzten Tagen gehabt haben von Christliche Fachkräfte International. Und ich habe gebeten, dass die Teilnehmer sich doch kurz vorstellen. Und wir möchten auf diese Weise auch alle grüßen, die neu in unserer Mitte sind. Darf ich Gunter Kiene bitten, dass er kurz die verschiedenen Leute vorstellt und dass die jetzt mit vorkommen.
Während sich unsere zukünftigen Mitarbeiter hier aufreihen und sich ganz kurz vorstellen, möchte ich noch aus dem Wort Gottes zwei Entwicklungshelfer vorstellen. Das ist Bezalel, der Sohn Uris vom Stamme Juda, und Oholiab vom Stamme Dan. Sie sind gute Vorbilder, wenn man verstehen will, was wir eigentlich in Kürze hier sagen wollen, warum sich Menschen vorbereiten, hinauszugehen. Sie folgen, wie hier diese Prototypen, um die Stiftshütte zu bauen, eigentlich mehr oder weniger eine Baracke Gottes im Vergleich zu dem, was heute gebaut werden darf am Reich Gottes, wo Christus selbst Herr sein will und Wohnung machen will in unserem Herzen und in den Menschen, die noch nichts von ihm wissen. Wichtig waren hier diese drei Dinge. Sie waren mit Namen berufen und jeder Einzelne ist nicht irgendwo im Missionswerk eine Zahl, sondern besonders von Gott bekannt und gekannt und darum mit Namen gerufen und ausgesandt. Hier wird in dem Text steht, das kann man übrigens nachlesen, 2. Mose 35, sie wurden nicht nur mit Namen berufen, sondern sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er alleine ist derjenige, der die Garantie gibt, dass man nicht nur mit Freuden ausreist und großer Erwartung, sondern auch mit Freuden wieder heimkehrt. Und sie waren befähigt, einmal mit ihren Gaben einen Dienst zu schaffen, aber auch ins Herz hineingelegt die Fähigkeit, andere zu unterweisen. Und darum ging es in unserer Tagung, dass wir uns darauf besonnen haben, auf diesen Ruf vom Herrn, die Befähigung durch den Geist und das Ausnützen der Gaben, die Gott gegeben hat. Und jetzt stellen sich die übrigen Mitarbeiter vor.
Ja, ich heiße Christoph Geise, komme aus Gießen in Hessen. Von Beruf bin ich Physiker, arbeite zurzeit in Genf an einem Forschungsinstitut und wir werden nach Indonesien, nach Yogyakarta gehen, an der Universität und dort werde ich Physik lehren und allerdings nicht nur Physik lehren, sondern eben auch gerade in dem ganzen muslimischen Umfeld, was dort ist, Jesus Christus bezeugen an dieser Universität.
Ich bin Carmen Geise, das ist Hanna. Und ja, ich habe Agrar studiert in Gießen, werde allerdings mich eigentlich um Hanna kümmern, um den Haushalt und hoffe einfach, dass ich, gerade weil da sehr viele muslimische Studenten sind, auch zu den Studentinnen einen guten Kontakt bekomme und da eben so viel helfen kann wie möglich.
Ich heiße Erika Braun, ich komme aus der Nähe von Heilbronn und habe lange Zeit hier in Stuttgart gearbeitet, im Robert-Busch-Krankenhaus. Ich bin Krankenschwester und Hebamme von Beruf und werde sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nach Burkina Faso ausreisen und dort in der Ambulanz mitarbeiten.
Ja, ich heiße Brunhilde Weiß und komme aus der Koblenzer Gegend. Ich war schon mal 1,5 Jahre in Peru und habe in dieser Zeit die Indios da sehr lieb gewonnen und möchte jetzt wieder mit Indios in Honduras arbeiten. Das ist in Zentralamerika und an einem landwirtschaftlichen Projekt als Fachkraft für Kleintierzucht.
Wir zweieinhalb sind Elke, Martin. Und der andere Name liegt noch nicht fest. Wir kommen von der Schwäbischen Alb und von Beruf bin ich Schreinermeister. Und wir haben vor, nach Haiti auszureisen. Dort soll eine Handwerksschule aufgebaut werden in der Südprovinz. Das Gebäude steht schon fertig eingerichtet, nur die Lehrer fehlen noch.
Ich heiße Esther Wertz, komme aus Weissach und habe hier in Stuttgart die Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin gemacht. Und wir zwei werdet im Januar kommenden Jahres nach Haiti ausreisen.
Mein Name ist Klaus Wertz. Von Beruf bin ich Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik. Und wir werden zusammen mit den Heinzmanns dort in dem Projekt in Haiti arbeiten. Ja, vielleicht zum Projekt noch. Es wurde bewusst im Land, also auf der ländlichen Seite, angesiedelt, nicht in der Stadt, um den Christen dort, den Jugendlichen in der Gemeinde, eine Ausbildungsmöglichkeit zusätzlich zum Evangelium zu ermöglichen.
Mein Name ist Richard Blucher, ich komme aus Marschalkenzimmern, das liegt ein kleines Dorf in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald. Von Beruf bin ich Physiker und ich werde an die gleiche Uni wie Christoph und Carmen gehen in Indonesien und ja, auch mit dem gleichen Ziel, ich werde dort unterrichten und ein Zeugnis für Jesus sein.
Mein Name ist Roland Lausch, ich komme von der Ostalb, habe allerdings hier in Hohenheim Agrarbiologie studiert und war auch eine Zeit lang berufstätig. Ich möchte nach Äthiopien gehen, ins südliche Hochland, um dort unter der Kalahai-Wood-Kirche in der Wiederaufforstung tätig zu sein und die landwirtschaftliche Situation etwas verbessern helfen.
Ich heiße Rudolf Rau. Wir kommen beide aus Grafenau im Kreis Böblingen. Von Beruf bin ich Landwirt. Und wir werden, so Gott will, im Januar nach Sambia ausreisen, um dort zusammen mit der evangelischen Kirche in Mutanda in einem integrierten ländlichen Entwicklungsprojekt mitzuarbeiten.
Ich heiße Anne-Rose Rau, das hier ist Dominik, ist 9 Monate alt. Von Beruf bin ich Lehrerin. Ja, meine Aufgabe wird zunächst die Familie sein. Und dann hoffe ich, auch in der Frauenarbeit mitarbeiten zu können.
Vielen Dank. Und dass die Gemeinde das mitträgt, das sollt ihr wissen, auch wenn ihr immer am Gottesdienst teilhabt. Wir wollen miteinander singen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 347, die ersten 3 Verse und dann die Verse 6 und 7. 347. Wir wollen beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir sind jetzt hier zusammengekommen, um dich zu suchen, um deine Weisung zu hören und wieder ganz neu unter deinen Schutz uns zu stellen. Wo du uns auch brauchst in dieser Welt, in welcher Aufgabe auch immer, wir wollen all die Dienste in deinem Namen tun. Und wir beten jetzt nicht nur für die, die solch ein großes Vorhaben vor sich haben, dass du mit ihnen gehst und sie behütest, sondern dass wir auch ganz neu deine Nähe erfahren. Wir wollen dir danken, dass du jedem von uns nachgehst, jeden suchst und bei jedem von uns heute Morgen anklopfst. Du weißt auch, was bei uns verkehrt und falsch ist. Wir wollen es vor dir in Ordnung bringen lassen. Vergib uns Schuld und räume aus, was nicht recht ist. Und wir danken dir, dass du alles neu machen kannst, auch das, was wir dir jetzt in der Stille sagen. Wir beten weiter in der Stille. Du, Herr, bist nahe allen denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Amen. Markus 12, wenn Sie das in Ihren Bibeln aufschlagen. Dort nimmt Jesus Stellung zu der Frage, was das Wichtigste im Glaubensleben sei, wo der Schwerpunkt liegen muss. Markus 12, Vers 28. Und es trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste, also das wichtigste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu Jesus: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, Jesus zu fragen. Wir wollen ein Lied singen, das handelt von der Gestaltung unseres Lebens nach dem Wort Gottes. Das Lied 190. Wir singen alle vier Verse. 190.
Thank you.
heute als Predigtext in unserer Landeskirche aus dem Buch Micha, einer der kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Wenn Sie aufschlagen, Micha 6, Vers 6 bis 8. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Herr, hilf uns zu dieser Konkretion. Amen. Ich habe Ihnen heute zur Predigt einen Packen Papier mitgebracht. Keine Angst, es ist nicht mein Manuskript und so viele Teile habe ich nicht vorgesehen. Es sind die großen, schönen Wahlformulare, die wir in Stuttgart haben. Und ich habe sie mit großem Respekt und mit großer Hochachtung studiert, wenn Sie es mal auseinandernehmen. Es sind 533 Frauen und Männer. Persönlichkeiten, vor denen ich eine hohe Achtung habe, weil sie sich dem Urteil der Menschen stellen. Ich finde das sehr schwierig, wenn man sich so aussetzen muss und fragen muss, was sagen denn auch die Bürger dieser Stadt zu mir? Ganz offen gesprochen, ich wollte mich nicht so von den Menschen beurteilen lassen. Tatsächlich werden wir Tag für Tag beurteilt und geprüft. Die Menschen reden über uns. Wir sind abhängig von ihrem Urteil, von ihrer Meinung. Wenn Sie aber in Ihrem Leben von Menschen abhängig sind, von dem, was Menschen sagen, von dem, was Menschen von Ihnen wollen und von Ihnen verlangen, sind Sie arm dran. Dann können Sie nur jeden Tag Ihre Meinung ändern. Und Sie werden kaum den Mut aufbringen, auch mal etwas Unpopuläres zu tun. Denn wenn Sie etwas Unpopuläres tun, stehen Sie immer allein. Dann verlassen Sie die Menschen. Deshalb ist so wichtig, dass wir Menschen nicht vom Urteil der Leute auf der Straße abhängig sind, sondern von Gott. Was will Gott von mir? Was verlangt er von mir? Was soll ich tun, wenn Sie Ihre Lebensentscheidungen vor Gott prüfen, im Lichte Gottes, werden Sie frei vom Urteil der Menschen. Dann können Sie auch unpopuläre Entscheidungen wagen, einsame Wege gehen und doch recht fest und unerschrocken auftreten. Wir haben das mit unseren kommenden Entwicklungshelfern den letzten Tagen auch besprochen, dass sie nicht dort hinausgehen sollen, weil das die Leute wollen. Sie müssen ganz fest wissen, will das Gott von mir? Denn dann stehen sie auch noch fest in kranken Zeiten, wenn Kritik kommt. Und dann können sie beharrlich dabei bleiben, auch wenn sie vielleicht selbst in ihren Gefühlen unsicher werden. Gott sendet mich, aber doch nicht nur, wenn ich in ferne Lande gehe. Auch wenn ich hier in unserem Land überlege, was tue ich mit den Jahren meines Lebens, prüfen Sie Ihre Entscheidungen vor Gott. Was will Gott von mir? Was soll ich tun? Ist das richtig, was ich tue? Erschreckt das Sie, wenn ich sage, im Lichte Gottes Ihre Entscheidungen prüfen? Ist Ihnen das zu groß? Billiger geht's nicht. Denn wir empfangen von Gott klare Wegweisung. Klare Wegweisung. Sie wissen, wohin Sie gehen sollen. Das gefällt mir bei diesem Bibelabschnitt, dass Gottes Wort auch das gliedert, nicht bloß, weil es meinem Brauch entsprechend drei Punkte sind, sondern weil das so klar ist, weil es auf den Punkt gebracht wird, weil es jeder verstehen kann, um was es geht. Es war in einem Urlaubstag, ging mit meiner Frau auf einer großen Wanderung und irgendwie hatten wir den Einstieg verpasst in einem Bergtal. Und wir gingen weiter und wurden ein wenig unsicher, ob der Weg noch der richtige Wanderweg ist. Das Gras wurde so hoch und dann stutzig wurden wir erst, als ein Wildbach den ganzen Weg in die Tiefe gerissen hatte. Nun, wir sind ja sportlich, wir sind hinübergeklettert durch den Schlamm und über die Steine hinweg. Aber dann standen wir im Gestrüpp. Und was so schwierig war, der Berg war so steil. So schnell gebe ich da nicht auf. Meine Frau, die treu mitzieht, und wir sagten, da gehen wir hoch. Das muss doch zu erklimmen sein, wenn man sich auch immer wieder an den Bäumen hochzieht. Wie wir später das von der anderen Seite von oben her betrachteten, waren wir froh, dass wir doch den Mut hatten, umzukehren. Dazu gehört Mut, denn das wurde lebensgefährlich. Wenn man nicht mehr auf dem Weg ist, muss man zurück, bis man wieder klare Wegmarkierungen hat. Und oft machen wir es im Leben so, dass wir uns durchbeißen und durchschlagen und sagen, jetzt nur umso härter durchkämpfen, jetzt wird es schwierig und jetzt geht es durchs Dickicht. Nein, nein, die Wege, die Gott führt, müssen Sie finden. Und das sind klare Wege, die man gehen kann. Deshalb möchte ich jetzt zuerst darüber sprechen, Gottes Wort halten. Sie müssen klare Wegweisung finden aus Gottes Wort. Hier im Gottesdienst sitzen lauter Menschen, die könnten jetzt sagen, dass das nicht so einfach ist, den Willen Gottes zu ergründen aus der Bibel. Sie haben ganz recht. Wenn Sie die Bibel aufschlagen und sagen, welche Frau soll ich heiraten? Auf der Welt gibt es vielleicht 2,9 Milliarden Frauen, nicht? Welche soll ich heiraten? Steht ja nicht in der Bibel drin. Wie kann ich Gottes Willen ergründen? Man kann auch manches dumm angehen. Aber es ist tatsächlich so, dass uns Gottes Wort in den Lebensentscheidungen klare Wegmarkierungen gibt. Und ich muss zurück und fragen, Herr, was willst du von mir? Der Prophet Micha fordert dies als den Kernpunkt eines Glaubenslebens. Du musst Gottes Wort halten. Nun wissen Sie, dass es ja in dieser Welt viele Gedanken von Gott gibt, viele religiösen Überlegungen. Aber es gibt in dieser Welt nur das Reden Gottes im Alten Testament, so wie es auch die Juden hören, und im Neuen Testament. Es gibt keine andere Religion der Welt, die das weiß und mir sagen kann, dass Gott sich gebunden hat an sein Wort. Ja, ist das überhaupt wahr? Sind das nicht nur Menschenworte? Die Diskussion ist ja heute wieder entbrannt, selbst in der Theologie unserer christlichen Kirche. Ist das nicht bloß Menschenmeinung, dass das von vorigen Generationen war? Das ist eine Kernfrage unseres Glaubens. Und wir müssen uns da entscheiden, wenn das nur menschliche Fantasien sind, dann hat das für uns nur sehr beschränkte Bedeutung. Die Bibel bleibt dabei, so wie Sie eben gesungen haben, dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibt in Ewigkeit. Und Gott hat es immer und immer wieder betont, dass er bei seinem Wort bleibe und sein Wort bestätigt hat und einen Eid dazu getan, dass es geht nach dem Wort des Herrn und dass die ganzen Abläufe dieser Welt gefügt werden nach dem Wort des Herrn, dass selbst die Pünktlichkeit der Naturgesetze steht in dem Wort Gottes. Ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben und dass wir immer wieder prüfen können, was ist Gottes Wort. Kaum wenn man so etwas in einer Predigt behandelt, dann haben Sie sicher auch schon gehört, dann kommt einer und greift irgendetwas aus der Bibel, was ganz Extremes raus, ob der Hase ein Wiederkäuer ist oder so. Kennen Sie das? Nicht? Greift da irgendwo was raus? Mich beruhigt das immer, dass die so einen ganz extremen Punkt rausgreifen müssen, weil sie nichts Handfesteres finden, wo sie ihre Fragen an der Zuverlässigkeit der Bibel aufhängen können. Nichts Wichtigeres. Wenn ich Bibel lese, dann bin ich tief getroffen, wie wenig mein Leben mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Und dann habe ich so viel in Ordnung zu bringen. Dann habe ich das Steuer herumzuwerfen. Ich sehe plötzlich wieder, wie ich alle meine Sorgen Gott hinlegen kann, wie ich ganz einfach vertrauen kann, dass er mich führt und er mich leitet nach seinem Wort. Wie soll ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, heißt es im Psalm 119. Dann die Antwort, wenn er sich hält an dein Wort, dann kann er sicher gehen. Und die ganzen Vorbilder des Glaubens hatten ja nicht mehr in ihrer Charaktergröße, als wir haben, sondern sie waren solche, die gelauscht haben, angefangen von Abraham über Isaac und Jakob auf das Wort des Herrn, ein Mose, ein David, die Könige Hiskia und wer sie auch waren, sie hörten auf das Wort Gottes bis hin, wo es Jesus noch einmal bestätigt hat, dass es nach dem Wort geht. Alle Verheißungen sind bestätigt in Jesus. Ich bin so froh, dass mein Handeln, mein Entscheiden auf einer festen Grundlage ruht. Halte Gottes Wort. Man sagt heute, dass die jungen Menschen nicht mehr viel von der Bibel halten, nur noch die Bergpredigt schätzen sie hoch. Wissen Sie, was in der Bergpredigt Jesus sagt? Es wird nicht das Tüpfelchen von der Tora aufgelöst, von dem Gottesbefehl, vom Gotteswort. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Sie können anders als Christ nicht leben, als auf der Basis des Wortes Gottes, wo ihr Leben abirrt von den Geboten Gottes. Sind sie verloren, da sind sie im Dickicht verlaufen, da kommen sie um, da stürzen sie ab. Sie müssen ihr Leben aufs Wort Gottes ausrichten. Aber nun sagt dieser Prophet Micha, wir sollten Liebe üben. Als das Zweite, Liebe üben. Ja, wer will ihm da nicht zustimmen? Das ist wichtig, dass man Liebe übt. Wir haben noch nie einen Menschen in dieser Welt getroffen, der gegen Liebe war. Und auch Leute, die vom christlichen Glauben nichts gehalten haben, die waren schnell mit mir einig, wenn ich gesagt habe, Liebe. Ja, sagten sie, nicht die Kirche springen ist wichtig, nicht Bibel lesen ist wichtig, nicht deine Dogmen, Liebe. Nur mache ich die Erfahrung, dass wir in der Liebe alle schnell erkalten. Die Liebe brennt so schnell aus. Wenn Sie mit schwierigen Menschen zusammenleben, ich weiß nicht, wie lange Sie das durchhalten, aber das geht nicht lange gut. Wenn Sie mit einem schwierigen Menschen der Ehe zusammengespannt sind und Sie sollen Liebe üben, da werden Sie nach kurzer Zeit kommen und sagen, der antwortet ja gar nicht auf meine Liebe und Sie klagen Ihre Liebe ein. Ist das eigentlich das Wesen der Liebe? Die Liebe, von der Jesus redet, die ist ja langmütig und freundlich, die eifert nicht, die stellt keine Forderungen. Vielleicht haben wir noch gar nie begriffen, was das meint in der Bibel, Liebe üben. Ich meine, dass uns Jesus gar nicht neue Forderungen auf den Rücken legt. Er hat uns ja so viele Geschichten erzählt und hat es uns verdeutlicht, am wunderbarsten in dem verlorenen Sohn, der sein Leben verspielt und verlottert und vergeudet hat und zurückkehrt zum Vater. Und in diese offenen Vaterarme sinkt. Das gibt es in dieser Welt nicht. So ist kein irdischer Vater. So ist nur der himmlische Vater. Ja, aber der Sohn muss doch auch was leisten. Der Sohn muss doch auch was tun. In dem Gleichnis sagt Jesus gar nicht. Er muss nur den Vater lieb haben. Nur Liebe üben. Wissen Sie, was Jesus meint? Liebe du einmal den ewigen Gott, der dir mit einer so unendlichen Güte begegnet. Sie denken immer in großer Pflichttreue an das, was Sie tun wollen, an Pflichterfüllung. Und dabei sollten Sie es machen wie die Kinder. Von denen will man nicht mehr, so wie die Mutter vorhin die Kleinen auf dem Arm gehabt hast, dass sie sich lieben lassen und wieder lieben. Nimm du doch einmal die Liebe Gottes in dein Leben auf. Heute Morgen, wenn die Sonne scheint, da denke ich an diese strahlende Liebe Gottes, die den kältesten Stein erwärmt. Und wenn diese Liebe sie erfüllt, dann merken sie erst, dass Liebe gar nicht eine Frage von Sympathie ist, ob einem die Menschen liegen, die ihnen begegnen, sondern dass sie merken, ich darf von dieser überfließenden Liebe Gottes weitergeben. Die Menschen, denen ich begegne, die sollen diese Liebe Gottes spüren. Sie sind nicht bloß einfach Luft für mich, Menschen, die mich nicht interessieren, sondern das geht doch mich an. Das sind Menschen, denen ich Liebe weiterschenken darf. Mehr will Gott gar nicht. Nimm Liebe auf, übe Liebe, lass dich hineinnehmen in diese wunderbare Gottesliebe. Und ich kann oft beim Bibellesen da sitzen und immer bloß wieder lesen und lesen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab. Jesus hat sein Leben bis ins Sterben für mich geopfert. Er nahm die Schmerzen auf sich, damit er mich frei macht von Bösem und Schmutz meines Lebens. Und er umgibt mich Tag und Nacht und er weicht nicht von mir. Das bewegt mich bis in die Tiefe meiner Gefühle. So groß ist seine Liebe. Ach Herr, wecke du doch in mir Liebe, Liebe üben. Praktiziere Liebe, lebe sie, lebe die Liebe Gottes und erwidere sie. Kein großes Buch von Ethik wird da geschrieben, kein dicker Wälzer über die Lebensentscheidungen. Weiß gar nicht, ob man da dicke Bücher braucht, wie man heute Familien leitet, wie man heute mit schwierigen Menschen zusammenlebt. Übe Liebe. Lass dich erwärmen von der Gottesliebe und gib sie weiter. Und das Letzte, was hier als Mahnung steht, das heißt demütig sein. Bei dem Wort haben wir meistens Schwierigkeiten. Demütig. Manche haben von ihrer christlichen Erziehung her einen Macken. Die sagen, ich wurde demütig erzogen und seitdem ist mein Selbstvertrauen erschüttert. Meine Eltern, die haben mich immer nur gelehrt, ich solle demütig sein. Und jetzt kommt der Gegenschlag. In der heutigen Erziehung spielt das die größte Rolle, dass man einem Menschen ein gesundes Selbstvertrauen mitgibt. Und wer einmal Kinder erzogen hat, weiß, dass es ein heikles Stück ist, wenn man Kinder Selbstvertrauen erzieht. Es ist ja schön, wenn ein Kind anfängt, plötzlich ich zu sagen. Aber wenn ein 15-Jähriger ich sagt, dann kracht das Gebälk und dann hängt oft der Haussegen schief und so manche Tür ist zugeknallt und wurde nicht mehr geöffnet. Das Selbstbewusstsein eines Menschen, dieses Ich, ist es nicht das Größte, wenn einer sagen kann, ich. Auch das trotzigste Menschen-Ich wird in dieser Welt gebrochen. In dem harten Kampf der Auseinandersetzung, in dem Ringen, wo jeder gegen jeden steht, werden Menschen hart zerbrochen. Es ist nicht Aufgabe christlicher Erziehung, Menschen zu zerbrechen. Das ist ein Missverständnis. Ich erkläre es Ihnen gerne, was gemeint ist. Keiner muss demütig sein, auch nicht in diesem heuchlerischen Sinn, wo man sich selber seelisch verkrüppelt. Ach, ich bin ein so schwacher Mensch. Das ist nicht gemeint. Sondern so, wie Gott Menschen in seinen Dienst gerufen hat. Und da fing doch unsere Predigt heute an. Dass Gott Menschen ruft und sagt, ich will in deinem Leben der sein, der dich führt. Dein Leben hat Gewicht, weil ich dich brauche. Denken Sie noch einmal an die Leute, die hinausgehen in ferne Länder. Die ihr Leben als Opfer darbieten. Und ich sage, genauso sollen sie ihr Leben hier darbringen. Ich will Gott dienen, nicht den Menschen. Das macht sie bescheiden. Es ist gar nicht so wichtig, meine Fehler, meine Versäumnisse, die Gaben, die ich nicht habe. Sie können selbstbewusst auftreten, wenn sie wissen, Gott sendet mich. Mein Leben ist nicht unwichtig. Im Gegenteil, ich habe ein gesundes, gläubiges Selbstbewusstsein. Ich darf in die Welt hineingehen, weil Gott mich hier hinstellt. Schön, wenn Menschen auch in Aufgaben ruft, auch heute durch die Wahl, in politische Aufgaben. Menschen sagen, ich will Gott dienen, in meinem Beruf, wo ich bin, in meinen Ämtern, in meinen Diensten, ich will Gott dienen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist die Demut. Nicht ich, sondern er. Ich kann viel, weil Gott durch mich wirkt. Und ich will nicht an meinen Gaben hängen bleiben, ich will nicht mehr so viel von meiner Person reden. Sei demütig. Aber im Glauben darfst du es ergreifen, was Gott dir schenkt. Amen. Nun singen wir das Lied, Herr, lass mich deine Heiligung, ein Lied von Michael Hahn, wie unser Leben von der Gegenwart Gottes umgestaltet wird, 516. Und dort singen wir die drei letzten Verse, 5, 6 und 7 vom Lied 516. Beten. Herr Jesus Christus, das ist unser Ziel, in dir zu grünen und nicht nur Blätter zu treiben, sondern viel Frucht hervorzubringen, auch in all den Lebensverpflichtungen, in denen wir stehen. Wir möchten dir danken, dass wir ganz neu dies auch als Zusage nehmen dürfen. Du willst Lebensweisung geben, auch da, wo wir in den Problemen, die uns das Leben stellt, oft nicht weitersehen. Du willst durch dein Wort zu uns reden, so dass wir verlässliche Tritte tun können. Und wir dürfen deine Liebe erfahren und spüren und dann mit dir leben, unter deiner Führung und in deiner Gegenwart verharren. Wir möchten auch an diesem Tag besonders beten, für unsere Verpflichtungen, die wir haben als Bürger in diesem Staat. Und wir danken dir für die freiheitlichen Möglichkeiten in unserem Land. Es ist ein großes Vorrecht und deine unverdiente Gnade, die du uns schenkst. Wir möchten dich bitten, dass du auch durch diese Wahlen heute wirkst, dass Menschen auch in diese öffentlichen Ämter gerufen werden, die deine Gebote achten und sich von deinem Wort leiten lassen. Und wir bitten auch für all die Nöte dieser Welt, für all diese schlimmen Katastrophen, von denen wir hören, für die Flüchtlingsströme dieser Welt, aber auch für die Dienste, die getan werden in deinem Namen. Wir möchten dich für diese Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International bitten, dass du auch jetzt die Wochen der Vorbereitung besonders segnest und dass sie dann in den schwierigen Umständen, in die sie hineingesandt werden können, wirken können als deine Zeugen und dort von dir reden und Taten vollbringen können, die dein Geist wirkt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch den Vers singen, wo es darum geht, dass in unserem Leben überall der Name Jesus eingeprägt ist. 527, den Vers 7. Frau Rieker, das spielen wir nach der anderen Melodie. Ich bete an die Macht der Liebe. Das geht nicht anders. Sonst singen wir es ohne Orgel. 500, das können Sie doch, Frau Rieker. Haben Sie es wohl? Also die das Gesangbuch gemacht haben, die haben sich was dabei gedacht, aber wir denken uns auch was dabei, wenn wir die bekannte Melodie singen. Wie? Nein, nein, wir singen es dann so. O Jesu, das dein Name. Wir haben heute nicht nur die Kommunalwahlen, sondern wir haben hier im Gottesdienst die Vorstellung der Kandidaten für unsere Kirchengemeinderatswahl am 12. November. Viele haben gesagt, sie kennen die Gesichter nicht. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch das Schönste, wenn sie einfach hier im Gottesdienst sich vorstellen, hier vortreten und ein paar Worte dazu sagen. Und dann bleibt auch noch genügend Zeit, sie kennenzulernen. Jetzt liegt an ihrem Platz vorne in der Ablage, wo die Gesangbücher sind, so ein weißer Zettel. Und da haben sie auch nochmal die Fotos drin, falls sie nicht auf die Weite so gut sehen. Darf ich die Kandidaten bitten, dass sie vortreten und alphabetisch hier ans Mikrofon kommen und laut und deutlich sagen.
Mein Name ist Manfred Albrecht. Mein Beruf ist Ingenieur. Verheiratet bin ich mit der netten Frau, die Sie vom Büchertisch hier kennen. Wir haben 3 Kinder. Im CVJM bin ich zum Glauben gekommen. Seit 18 Jahren bin ich hier Kirchengemeinderat. Und bis jetzt hat mir die Mitarbeit große Freude gemacht. Wenn Sie mich weiterhaben wollen, bin ich gerne bereit, weiter mitzuarbeiten.
Wenn ich recht sehe, ist Günter Bayer auch bei der Wahl verpflichtet. Ist krank. Dann möchte ich Sie bitten, der Günter Bayer hat den Vorsitzenden gemacht und er ist mit der netten Frau verheiratet, die heute den Türhüterdienst da drüben gemacht hat. Frau Bayer, jetzt stehen Sie mal auf. So. Er ist Richter und wohnt in der Sonnenbergstraße 9 und er gehörte dem Kirchengemeinderat schon an, bevor ich hierher kam. Das muss also schon vor der Eiszeit gewesen sein.
Mein Name ist Klaus Daniels, bin Versicherungskaufmann, bin 1973 hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen, arbeite seither in der Jugendarbeit und jungen Erwachsenenarbeit mit, habe auch 1980 hier geheiratet, Meine Frau war jahrelang in der Kinderkircharbeit tätig und versorgt jetzt die drei Kinder, die wir haben.
Der nächste ist wieder verreist. Wir haben den Termin natürlich zu kurzfristig bekannt gegeben, deshalb war es meine Schuld. Das ist Gerhard Ellermann, Studiendirektor und Sportlehrer, macht immer diese Glaubenskurse nach dem Gottesdienst und auch sonst in vielen Aufgaben unserer Gemeinde tätig, auch im Kirchengemeinderat bisher gewesen.
Mein Name ist Martha Faul. Ich bin Witwe und habe 4 erwachsene Kinder. Bin seit 21 Jahren Badsaufrau und seit 12 Jahren im Kirchengemeinderat. Diese Arbeit mache ich gerne weiter, wenn Gott mir die Hilfe und Kraft dazu gibt.
Die Frau Faul leitet den ganzen Badsaufrau und macht die gesamten Vorbereitungen. Matthias.
Mein Name ist Matthias Kümmel, ich bin Student der Luft- und Raumfahrttechnik. Mit 16 Jahren, bin ich zum Glauben gekommen auf einer Freizeit von dieser Gemeinde. Seitdem arbeite ich in der Jugendarbeit und inzwischen auch in der Jugenderwachsenenarbeit mit. Im Zuge meiner Verheiratung bin ich im Juni auch ins Gemeindegebiet gezogen. Ich arbeite zurzeit in einem Hauskreis mit für jüngere Leute ab 18 oder 20 und ich wohne in der Sonnenbergstraße 14.
Dieter Maywald ist heute als Wahlhelfer tätig in einem Wahlbüro und der ist mit der netten Frau verheiratet, die auf dieser Seite Türhüterdienst. Habt ihr gut gemacht, die Frau Maywald, sie steht gleich auf, das ist gut. Und er ist Sanitärinstallateurmeister und kommt aus der Arbeit des offenen Abends und gehört jetzt unserer Gemeinde an.
Mein Name ist Christoph Polzin, bin vor 16 Jahren zum Glauben gekommen an Christus und habe dann lange Zeit im Marburger Kreis mitgearbeitet, habe dort die missionarische Arbeit kennengelernt, habe vor 6 Jahren hier geheiratet und bin wieder in die missionarische Arbeit mit hineingekommen. Meine Frau arbeitet bei Hilfe für Brüder, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Und aus dieser Arbeit heraus möchte ich auch hier in der Gemeinde mitarbeiten.
Mein Name ist Markus Ringeisen, bin auch verheiratet, habe 2 kleine Kinder, bin Dekorateur von Beruf. Wir sind vor 2 Jahren hierher gekommen, arbeitsmäßig. Ich komme aus der Pfalz, bin dort auch in der landeskirchlichen Gemeinschaft zum Glauben gekommen mit 13 Jahren und seit der Zeit auch aktiv dabei, Posaunenchorarbeit, Hauskreisarbeit und freue mich, dass wir hier so viele Aufgaben und Möglichkeiten haben, Gott zu dienen und ich will auch dazu beitragen.
Ich heiße Ulrike Waldmann, bin verheiratet, habe 3 Kinder, bin Hausfrau. Ich betreue den Seniorenkreis unserer Gemeinde. Ich arbeite im Handarbeitskreis mit und helfe mit beim Bazar. Ich sitze immer an der Kasse, daher kennen Sie mich vielleicht. Ich bin Ansprechpartner für Kindergartenfragen. Ich bin seit 6 Jahren Kirchengemeinderätin und mache diesen Dienste sehr gerne und ich würde gerne auch weiter verantwortlich mithelfen, dass Jesus die Mitte unserer Gemeinde bleibt.
Ich heiße Erika Wertz, ich bin Pfarrwitwe, bin schon in der Gemeinde aufgewachsen und seit 71 wieder in der Gemeinde. Da auch in unserer Gemeinde immer mehr ältere Menschen leben, habe ich mich entschlossen, noch einmal zu kandidieren. Denn ich möchte mich vor allem für die Älteren einsetzen und für die Diakoniestation mit unserer Schwester Marga. Aber nicht weniger wichtig ist mir die Jugendarbeit und die Aufgabe der Mission, denn mein Mann war Missionskind. Ich möchte das Wort des Eingangs sagen: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen.
Jetzt muss ich euch bloß noch einen Augenblick geschwind festhalten. Also schwer macht es uns wirklich. Und ich möchte bloß bitten, dass, also das ist fast unmöglich, was man da tun soll. Deshalb nehmen wir die Wahl nicht als eine solche Sache des Menschenurteils, sondern als nur, wo uns Gott die Aufgaben gibt. Vielen Dank, dass ihr das heute möglich gemacht habt als ein Kennenlernen. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle schon sagen, dass 3 bisherige Kirchengemeinderäte nicht mehr kandidieren. Das ist die Frau Schulz, das ist der Herr Frank und der Herr Steb. Und dass wir sehr dankbar sind, dass sie diesen Dienst übernommen haben. Es ist ja so, dass im Kirchengemeinderatsamt der Dienst der Ältesten der Bibel sichtbar werden soll. Das ist auch ein Seelsorgedienst. Da sollen Menschen sein, die über den Kranken beten, sagt der Jakobusbrief, denen man sein Herz ausschütten kann, das Beichtgeheimnis wahren. Und das ist schön, dass auch diese 3, Frau Schulz, Herr Frank und Herr Steb, uns so viel Dienst hier in diesem Amt gegeben haben. Ich möchte das auch in der Gemeinde hier jetzt einmal schon vor der Wahl sagen. Zur Wahl ist mitzuteilen, dass die Wahlunterlagen hier im Gemeindebezirk im Ende nächster Woche ausgetragen werden. Wer die Briefwahlunterlagen braucht, kann sie am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst gleich mitnehmen, wenn sie ihren Wahlausweis herbringen, für Briefwahl, nur für das. Denn dann hat man keine extra Wege und wir brauchen nicht wieder was verschicken, wir sparen gerne Porto. In Ihrem Sinn sind wir hier Schwaben. Die umgemeldet sind, die können ihre Wahlunterlagen am nächsten Sonntag auch nach dem Gottesdienst abholen. Wo, das gibt man dann noch bekannt, dann brauchen wir es auch nicht mehr zusenden. Die umgemeldet sind. Die im Bezirk wohnen, kriegen es automatisch zugestellt. Und die Briefwahlunterlagen kann man am nächsten Sonntag und am übernächsten Sonntag auch abholen. Natürlich sonst auch im Gemeindebüro erbeten. Da, richtig. Ihre Zustimmung passt. So, im Anschluss an diesen Gottesdienst haben wir einen Verkauf. Das sind diese peruanischen Lederwaren, die Frau Dörr aus ihrer Arbeit in der Schweizer Indianermission dort hat. Wunderbare Boutique-Artikel, die direkt aus Peru kommen. Der Erlös dieses Verkaufs geht in die Arbeit der schweizerischen Indianermission. Das ist drüben im unteren Saal. Sehr, sehr schöne Sachen. Und dann ist heute Nachmittag Altenmittag. Schade, da passieren immer wieder Missverständnisse, dass Leute sagen, ja, aber ich gehöre doch nicht dazu. Alle gehören dazu, die das jetzt hören, ab 60 Jahren. Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen. Dekan Theo Braun wird unter uns sein und erzählen aus seinen Erinnerungen am Anfang seiner Amtszeit, das waren auch die schwierigen Jahre des Kirchenkampfs damals. Ich möchte Sie alle einladen und die Ehegatten unserer Senioren ab 60 Jahren natürlich selbstverständlich mit dazu, ganz gleich, welches Alter und welche Jugend Sie haben. Uns geht es doch einfach um das Zusammensein und wir freuen uns, wenn Sie kommen können. Am Dienstag ist ein Vortrag über Juden und Christen. Da steht aber jetzt alles im gelben Notizenzettel. Und ich glaube, den haben wir vorher nicht mehr ausgeteilt. Vielleicht stehen noch 2 am Ausgang hin vor die Türe und bieten nochmal den gelben Notizenzettel an, dass jeder, der auch neu ist, diesen hat. Drüben am Büchertisch gibt es ein Buch, das wurde geschrieben von Mitarbeitern des Ludwig-Hofacker-Kreises, Auslegungen zum Römerbrief. Zum 75. Geburtstag von Fritz Grünzweig geschrieben, der ja sehr schwer krank daniederliegt. Wir denken an ihn. Sein 75. Geburtstag kommt, aber dieses Büchlein ist eine gute Hilfe, weil so anschaulich und praktisch den Römerbrief erklärt. Es ist im Selbstverlag erschienen und ist da drüben erhältlich. Das ist wichtig, eine gute Hilfe auch etwa für einen Hauskreis, wenn man dann den Römerbrief durchnehmen will. Ich glaube, jetzt haben wir nichts mehr vergessen und wir sind mit der Zeit hingekommen, noch 2 Minuten, das ist richtig. So, das Opfer heute, das erbitten wir für die Arbeit der christlichen Fachkräfte international. Auf Ihren Plätzen liegt dieses neue Berichtsblatt, wo auch die Namen derer stehen, die jetzt draußen sind. Die hören unseren Gottesdienst, die sind über Kassette auch mit uns verbunden, wenn auch einige Monate später, und wir möchten sie ganz herzlich grüßen und dann vor allem diesen Dienst mittragen. Etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter bekommt auch Unterstützung aus Bundesmitteln. bis zu 75%, aber die restlichen Teile müssen wir selber aufbringen. Und es ist ein großes Wunder, dass wir Menschen aussenden können. Ich finde, das Größte ist, wenn junge Menschen sich heute bereit erklären, wenn eine junge Familie sagt, wir gehen. Alle Opfer, die das mit sich bringt, im Blick auf die spätere Anstellung, auf den weiteren beruflichen Weg, die großen Einschränkungen im Einkommen, nur ein Bruchteil dessen, was man hier verdient hätte, aber Gott ruft und man geht. Und danke, dass Sie das dann finanzieren. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Martha Zieger, 96 Jahre, Bobserwaldstraße 30. Das Wort wurde bei der Bestattung als Predigtext genommen, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende doch Herr sei. Unser Herr will auch mit Ihnen gehen und Sie segnen in dieser Woche. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.